Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist Bern einfach Spezial aus Hurden im Kanton Schweiz. Und zwar haben wir heute die Generalversammlung vom Nebelspalter und da sind unsere Aktionäre versammelt. Und deshalb Bern einfach Spezial der Thomas Boro, ehemaliger Botschafter von der Schweiz, unter anderem in Berlin, aber natürlich auch sehr bekannt worden als der Chef von der Taskforce. Er hat gerade jetzt ein unglaubliches Eminenz-Buch rausgegeben. Er hat sich nicht kurz fassen, da muss man zugeben. 5 Band, 1800 Seiten. Ich habe alle gelesen, auch alle Fußnoten überprüft. Das stimmt, also alles, was drin steht. Aber er ist natürlich auch Unternehmer, Unternehmensberater seither und so weiter. Wir reden heute vor allem über Amerika, schwergewichtig, weil er ein sehr guter Kenner ist von Amerika. Das ist Bern einfach Spezial auf nebelspalter.ch. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, Thomas, wir sind jetzt wieder in einer unglaublichen heissen Phase. Es ist ja eigentlich, das darf man glaube ich sagen, das ist offensichtlich, seit Donald Trump wieder Präsident ist von Amerika, haben wir praktisch alle 3 Tage wieder ein neues Weltereignis. Jetzt haben wir, das hat es zwar nicht mit dem Trump zu tun, aber indirekt natürlich auch. Jetzt stehen wir im Krieg Iran-Israel und die grosse Frage ist, wird Amerika, wird Donald Trump auch eingreifen? Wird er den Israelis helfen oder bleibt er neutral? Was ist deine erste Einschätzung? Wie lange geht es noch, bis die Amerikaner mitmachen?
Am Anfang bin ich davon ausgegangen, dass Israel die Rolle vom bösen Polizisten übernimmt und der Trump vom guten. Mittlerweile ist ja klar, dass Israel eigentlich nicht nur die Zerstörung des Nuklearpotenzials des Iran will, sondern auch ein Regierungswechsel, ein Regime-Change. Der Trump hat eigentlich nur ein Nuklearabkommen wollen. Er hat nicht in den Krieg eingreifen, vor allem nicht, wie seine MAGA-Republicans das nicht haben wollen. Die wollen keine Foreign Wars, die wollen keine Kriege, die wollen nicht, dass Milliarden ausgegeben werden. Jetzt glaube ich aber, dass der Trump erkennt, dass es eine einmalige Chance ist, das Nuklearpotenzial vom Iran auszuschalten und damit eigentlich die ganze Gegend zu befriedigen. Oder der Mittlere Osten, der uns seit meiner ganzen Lebzeit in Unruhe versetzt hat, zu beruhigen. Wenn ich jetzt ein Berater wäre, wäre es wahrscheinlich höchstens 24 Stunden, aber wenn ich das wäre, würde ich ihm sagen, weiterhin die Israeli bombardieren, sicherzustellen, dass der Iran für Jahre militärisch geschwächt ist, weiterhin Drohungen zu machen, selber aber nicht zu intervenieren, sondern sagen, wir wollen eine Verhandlungslösung zu bringen. Am Schluss, wenn das die Mullahs nicht wollen, kann er immer noch mit einem Militärschlag Nuklearfazilitäten zerstören. Das wäre meine Strategie, aber ich weiß nicht, ob er auf mich hört.
Das macht er ja bis jetzt. Also jetzt sagt er ja immer, kommt doch zurück an den Verhandlungstisch, ich habe euch etwas offeriert, ihr habt nicht wollen, kommt. Und die Frage ist ja dann, wenn das nicht funktioniert und es wirklich zu einem Regimewechsel kommt, was kommt denn an? Die Erfahrungen mit dem Regimewechsel in dieser Region sind ja nicht wahnsinnig gut. Das ist immer ja, sicher nicht besser geworden, teilweise sogar schlimmer.
Also er hat ja jetzt droht mit Surrender, also ergebt die in grossen Buchstaben.
Genau, rhetorisch.
Rhetorisch. Aber ich gebe dir recht, das Problem, das die Amerikaner haben, sie sind sehr schnell mit der militärischen Intervention. Sie gewinnen den Krieg auch schnell und verlieren dann den Frieden. Im 2003 haben sie ja auch mit der Art von Kriegsführung, Luftschläge, weil in 2 Wochen der Irak weichklopft, haben Demokratie und Freiheit wollen bringen. Und sie haben dann das auch gebracht. Wir haben jetzt einen freiheitlichen islamischen Staat gehabt, oder? In diesem Land. Und das ist die Gefahr, die man jetzt auch wieder hat. Die Mullahs könnten sich natürlich in die Enge gedrängt fühlen, haben die Möglichkeit, schmutzige Bomben zu zünden irgendwo. Das ist verheerend, auch wenn man keine Nuklearbombe hat. Oder die Strasse von Hormuz zu schliessen. Das sind die Optionen, die sie haben. Ich bin aber nicht sicher, ob Militär und die Nationalgarde, die sie haben, überhaupt noch zu dem in der Lage wären.
Also ich glaube, wenn der Rat, den du jetzt würdest dem Donald Trump geben, dann würde ich natürlich, wäre jetzt auch Berater von Donald Trump, ich würde dich jetzt mit Leaks bekämpfen. Weil ich glaube, nein, es ist doch eigentlich, die Gelegenheit ist günstig. Und er muss jetzt das fast machen. Weil es geht ja vor allem um die Atombomben. Und das hat er auch immer gesagt. Und das tut er auch jetzt immer wieder präzisieren. Er redet nicht für Regime Change. Ich würde das auch nicht raten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Bei den Israelis bin ich nicht ganz sicher, ob sie es ernst meinen. Ob es nicht viel mehr Propaganda ist, um das Regime nervös zu machen und die Bevölkerung natürlich gegen das Regime aufzubringen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, bei den Israelis, es geht um die Atombomben. Und dort ist ganz wichtig, natürlich, dass die Amerikaner eingreifen, weil anscheinend, das sagen die Militärs, kann man die wichtigste Anlage in Fordo, die können eigentlich nur die Amerikaner eventuell überhaupt zerstören. Deshalb braucht es Amerikaner. Und ich, jetzt ganz ehrlich, du bist ja da auch gleicher Meinung. Ich glaube, die Amerikaner oder besser gesagt, der Donald Trump ist auf den Geschmack gekommen. Weil der Punkt ist schon, er sieht, die Israelis sind enorm erfolgreich zurzeit. Er will eigentlich den Success auch ownen. Oder? So ist er ein bisschen. Er hat nicht gerne Loser, aber er hat gerne Winners. Und von dem her, ich habe das Gefühl, es ist nur noch eine Frage von der Zeit, weil der J.D. Vance, man hat es schon gemerkt, hat es schon vorbereitet, oder? Man muss ihm trauen und er hat immer das gesagt und so weiter.
Du darfst aber nicht vergessen, dass der Trump natürlich als Friedenspräsident will in Geschichte eingehen und als Geschäftsmann hat er nicht gerne Krieg. Und Meinungsumfragen zeigen, dass viel Mehrheit von den Amerikanern gegen eine militärische Teilnahme der Amerikaner in diesem Krieg sind und vor allem seine MAGA-Wähler, Make America Great Wähler, die wollen keine Foreign War. Die schreiben jetzt schon auf, was das würde kosten, etc. etc. Und wenn der Trump das natürlich allein durch die Intervention der Israelis erreichen kann, wenn er denen vielleicht auch die schweren Bomben gibt, die man vielleicht nicht in einem, mit einem Angriff vor mir aussetzt, aber mit mehreren, die immer wieder auf den gleichen Ort gehen, und die Israelis haben ja jetzt keine Probleme, in dem Iran rumzufliegen, bin ich nicht so sicher. Aber wie gesagt, ich würde ihm sagen, jetzt warte doch einmal ab. Du kannst den militärischen Schlag auch noch einen Monat machen, wenn die Mullahs nicht einlenken. Es ist keine Urgency, jetzt zuzuschlagen.
Ja. Vielleicht machen wir das Bild noch ein bisschen grösser. Also der Iran ist ja ein ganz wichtiger Lieferant von den Russen. Die Russen haben, da habe ich ein bisschen gelacht, die haben gesagt, der Angriff der Israelis sei ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Oder? Also, das ist Satire live. Und ich meine, gibt das eine Verschiebung? Du hast ja gesagt, Israel ist ein bisschen der grusige Polizist, die USA vielleicht noch der gute Polizist. China schaut zu, sie schaut sehr interessiert, was dort läuft. Probiere ein bisschen das grössere Bild zu zeichnen von dieser geopolitischen Lage, die wir jetzt sehen.
Geopolitische Lage, schauen wir mal auf Europa, spielt absolut keine Rolle.
Exakt.
Wie Europa die militärischen Kräfte fehlen. Die können irgendwie ein kleines Schiff da beschicken, das ist alles. Das zeigt, dass Machtpolitik mit militärischen Mitteln gemacht wird. Die fehlen Europa. Wir haben jetzt Zeit aufzurüsten während der nächsten Jahre. Zweite geopolitische Kenntnis: Russland und bis zu einem gewissen Grad auch China sind machtlose Alliierte. Russland kann Iran nicht helfen. China protestiert wahrscheinlich, aber sie können auch nicht helfen. Also, dritte Erkenntnis: Wenn man die USA an der Seite hat und die USA auch involviert in die Strategie, hat man einen ganz starken Partner. Und davon sollten auch die Europäer etwas lernen, die Amerika schon abgeschrieben haben, die gesagt haben, die transatlantische Partnerschaft ist nichts wert, etc. Es ist immer noch so, dass Amerika mit Abstand militärisch, wirtschaftlich die stärkste Macht auf der Welt ist. Und letztlich in wichtigen Fragen auch ein guter Alliierter ist.
Eben, es ist eben auch zuverlässig, oder? Wie man hat jetzt immer behauptet, Donald Trump, ja, man weiss nicht, tut er Israel jetzt noch unterstützen. Er ist da auf Saudi-Arabien gegangen, hat das Flugzeug genommen von Katar und so weiter. Aber jetzt muss man doch ehrlich sagen, eben, es ist ganz klar, die Allianz mit Israel tut er auch absolut achten. Ich würde sagen, du hast es zwar erwähnt, ich meine, die ganze MAGA-Bewegung, glaube ich, hat er im Griff. Also auch dadurch, dass er einfach sagt, hör doch mal, ich bin der, der definiert, was MAGA ist und nicht der Tucker. Und ich meine, wenn er jetzt den Tucker schnell kalt gestellt hätte, wird sich nicht erholen. Wir haben es schon gesehen beim Elon Musk, dass eigentlich der Trump schon der ist, wo he's calling the shots. Und wenn einer einen Konflikt hat mit dem Trump, er verliert eigentlich die ganze Zeit. Und auch der Tucker wird verlieren. Ich habe das Gefühl, du hast recht, die Amerikaner wollen sicher keinen langen Krieg. Aber wenn es nur darum geht, jetzt einfach ein bisschen bombardieren, zwei Tage, habe ich nicht das Gefühl, dass das ein Problem wäre für Donald Trump. Und ich würde das auch unterstützen, was du sagst. Es ist genau die Lehre, die wir Schweizer müssen nehmen müssen. Dass einfach Amerika ist mit Abstand nach wie vor die Supermacht Nummer 1. Die Achse Russland, Iran und China, die funktioniert überhaupt nicht. China hat sofort kalte Füße bekommen und hat sich sofort für neutral erklärt. Der Putin ist völlig hilflos. Für den Putin auch eine Demütigung, wenn er sieht, wie die Israelis viel, viel besser sind militärisch. Ich meine, seit 3,5 Jahren kämpft er um die Lufthoheit über die Ukraine, hat er nicht angebracht. Die Israelis haben das vom ersten Tag an sofort gemacht, was sie wollen. Also ich meine, ich glaube, es ist wirklich die alte Welt, wo man gesagt hat, die ist vorbei. Ja, Entschuldigung, die ist eigentlich immer noch da.
Ja, wie gesagt, die militärische Suprematie der USA ist offensichtlich. Israel kämpft vor allem mit diesen amerikanischen Mitteln. Und ich habe ja viele Freunde auch in Israel und ich muss schon sagen, die sind unglaublich engagiert. Die sind jetzt auch im Krieg, die sind eingerückt. Und Israel ist die einzige Demokratie in dieser Gegend. Darum habe ich nach wie vor, trotz Gaza, trotz allem, was hier abgeht im Westen gegen Israel, bin ich immer noch Unterstützer von Israel.
Wenn du bei Israel und Gaza bist, es gibt den berühmten Brief von existierenden und Ex-Diplomaten an Departementschef, wo sagen, das ist ganz schlimm, dass du zu wenig Stellungnahmen machst gegen Israel. Hat man dir den Brief auch geschickt zum Unterschreiben?
Nein, die haben wahrscheinlich gewusst, dass ich Briefe selber unterschreibe und nicht nur 50 andere brauche, um dem Gewicht zu geben. Ich bin der Ansicht, dass der Schweizer Bundesrat sollte machen, weniger Stellungnahmen zu irgendwelchen Konflikten und Aktionen, die weltweit stattfinden. Da gibt es andere Regierungen, die das tun, da gibt es Medien, die das tun, da gibt es Einzelpersonen, sondern die Schweizer Regierung sollte sich eigentlich, wie man das früher immer gemacht hat, zurückhalten, aber dann hinter den Kulissen versuchen, Lösungen zu finden, Not auch zu mildern, aber nicht permanent versuchen, auch noch den Senf dazugeben, wo ja außerhalb der Schweiz niemand liest und in diesen Ländern null Wirkung hat.
Also mir hat jemand im EDA gesagt, wo ich ähnlich argumentiert habe, ja, Dominik, das ist einfach nicht mehr zeitgemäss.
Ja, das kann sein, aber ich glaube einfach nicht, dass die Tweets und die Stellungnahmen, die stündlich rausgehen,
was nützt das?
Sinnvoll sind. Mach dich rar, dann bist du ein Star. Oder wenn dann der Schweizer Bundesrat einmal etwas sagt, dann hat man Wirkung. Aber wie gesagt, die Eidgenossenschaft hat Hunderte von PR-Beratern, die sind alle auf Schweiz ausgerichtet. Wenn man mal etwas müsste erklären, zum Beispiel, wieso man Sanktionen gegen Russland ergreift und wieso man unsere Neutralität mit dem nicht aufgeben, dann tut man gegen aussen das überhaupt nicht oder schlecht kommunizieren, sodass der Präsident Biden als einziger Präsident die Schweiz je erwähnt in einer State of the Union.
Ja, und dann falsch, oder? Wir haben Neutralität aufgegeben.
Das Washington Post oder New York Times auch schreibt, die Schweiz gibt Neutralität auf. Oder? Das ist ja das Problem, das wir haben. Gegen innen Hunderte, Tausende, möchte ich sagen, gegen aussen, tun wir kein Public Diplomacy machen, wenn es dann einmal nötig ist, sondern machen Erklärungen, die versanden.
Aber dann schnell zum Stichwort zeitgemäss. Oder? Also erstens, ich glaube, es ist gar nicht mehr zeitgemäss, sondern es ist eigentlich im Prinzip veraltet. Oder? Es ist so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Teenager-Mentalität, oder? Wo man ab und zu eine Demo macht an der Uni und dann einen Sitzstreik macht, wo zwei Leute daran teilnehmen und das Gefühl hat, man sei wahnsinnig stolz. Also ja, ich muss sagen, es ist so weh, ja, der Tag ist auch eine WG-Zeitung. Es ist einfach WG-Stimmung im EDA, oder? Es ist WG-Stimmung im EDA. Jetzt noch einmal zum Chef Ignazio Cassis. Ich meine, das ist doch wahnsinnig unloyal gegenüber einem Chef von einem Departement. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte zum Ignazio Cassis sofort empfohlen, tun sie mir auch empfehlen. Alle die Leute haben ja schön ihre Unterschrift gegeben, gerade entlassen. Ich meine, das ist ja so ein unloyales Verhalten. Geht es eigentlich noch? Ist doch undenkbar gewesen zu deiner Zeit unter dem Flavio Gotti, wo die Leute am Morgen um 5 Uhr müssen antraben.
Also ich gebe dir recht, ich habe ja in diesem Buch belegt, wo ich geschrieben habe, wie oft ich anderer Ansicht war als der Gotti und es hat dann auch hitzige Diskussionen gegeben. Aber am Schluss gilt Loyalität. Er ist ein gewählter Bundesrat, ich bin ein einfacher Beamter und am Schluss hat er den letzten Entscheid und muss das politisch verantworten. Und genau das Gleiche gilt heute. Und ich würde gegen die Leute, die auch entsprechend vorgehen. Das würde ich, sehe ich auch als Loyalitätsverletzung. Und der Cassis ist halt der liebe sich.
Jetzt sind wir bei der Schweiz und Amerika. Das wollen wir mal noch schnell sagen. Wie beurteilst du zurzeit, wie die Schweiz sich verhält, jetzt eben gegenüber dieser neuen Regierung, im Zollkrieg, aber es kommen ja andere Themen dazu. Wie würdest du da, was für Noten würdest du da im Bundesrat geben?
Ich würde der Präsidentin Keller-Sutter und der Staatssekretärin Budliger sehr gute Noten geben. Es ist ihnen gelungen, aus einer schwierigen Startposition, unsere Botschafter in Washington dazugegeben, hat keine Kontakt zur Trump-Regierung. Man hat ja, weiss ja erst seit über 4 Jahren, dass der Trump wieder als Präsidentschaftskandidat antritt und man weiss erst seit dem 5. Oktober, dass er gewählt ist. Verstand natürlich, dass man dann ein bisschen überfordert ist, wenn man Kontakt müsste haben. Aber trotzdem ist es gelungen, dank Hilfe von privaten, altpensionierten Botschaftern, Kontakt aufzubauen.
Wird bestritten im EDA, gell? Wird im bestritten, ja, ja. Thomas?
In der Folge ist es jetzt, es gibt auch E-Mails, die können wir dann in 35 Jahren mal führen. Es wird,
ich habe ein BGÖ gesucht.
Es ist jetzt so weit, dass wir unter den 10 ersten Ländern sind, die wahrscheinlich Wirtschaftsabkommen, Zollabkommen können abschliessen. Bessend ist da gewesen, da haben die guten Dienste, Hotelier in Genf zwischen China und den USA auch geholfen. Und ich glaube, wir haben alles richtig gemacht in dieser Situation.
Gehen wir zu den Rahmenverträgen, das ganz grosse neue Thema. Ich weiss nicht einmal, wie man es benennen muss. Die bilaterale 3, trilaterale 4, keine Ahnung, Rahmenverträge, Basisvertrag, Stabilisierungsprogramm heisst es auch noch.
Paket.
Aber Thomas, du als absolut Kenner von dieser Materie, aber auch als jemand, der nicht mehr loyal sein muss gegenüber der Landesregierung. Was ist deine Meinung?
Also ich bin als junger Diplomat im EDA zusammen, glaube mit 1-2, im David Vogelsanger, im Erwin Hofer, der Einzige gewesen, der nicht für einen Beitritt von der Eidgenossenschaft zur Europäischen Union gewesen
war. Unter wie viele Leute, sag mal schnell, das ist interessant, wie viele Leute sind das
300 Diplomaten.
Und 3 sind dagegen gewesen, nur weil sie da heute auch immer sagt, wir sind nicht europhil, weil wir das ab und zu unterstellen.
Ja, bösartigerweise.
Hat mich immer unglaublich populär gemacht beim Bundesrat 1.
Das kann man vorstellen.
Ich habe mitgewirkt als kleiner Diplomat an den EWR-Verhandlungen. Ich habe die bilateralen Verhandlungen unter dem Staatssekretär Kellenberger mitgemacht. Ich muss zugeben, ich habe die Tausende von Seiten noch nicht gelesen. Ich schreibe lieber Tausende von Seiten, als dass ich sie lese. Und ich sehe vor allem ein grosses Problem, wo nicht nur von SVP-Wählern kommt. Was man auch liest und macht, du hast heute in deinem Newsletter auch darüber geschrieben, wir haben in der grossen Stadt ein Problem von der Zuwanderung. Wir haben verstopfte Strassen, Leute finden keine Wohnungen. Übrigens ist es auch schwierig für junge Schweizer Akademiker eine Stelle zu finden. Ich habe mit einem Klienten geredet, der gesagt hat, ich stelle nur Expatriates ein, die sind 25% billiger. Ich wäre ja dumm, wenn ich es anders machen würde. Also das führt dazu, dass die Lösung, die der Bundesrat in diesem Bereich von der Zuwanderung gebracht hat, viele Schweizer nicht genügen wird, und zwar nicht SVP wählen. Die unterschätzen, wie viele junge Leute in diesen grossen Städten, die sonst nie SVP wählen würden, gegen das Abkommen werden sein. Und darum gebe ich dem Rahmenabkommen, wie man es immer nennt, keine gute Chance bei der Volksabstimmung. Es wird vielleicht auch gar nicht zu einer raschen Volksabstimmung kommen, wie die Initiative von 10 Millionen in der Schweiz von der SVP macht unglaublich Angst. Und die müssen ja vorher zur Abstimmung kommen. Und viele im Bundeshaus meinen, dass die könnte angenommen werden könnte. Aus den genau gleichen Gründen. Verstopfte Strassen, keine Wohnung. Wir haben wirtschaftliche Probleme.
Wenn ich einen Ex-Diplomat habe mit Verhandlungserfahrung, dann möchte ich einmal eine Frage klären. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, die Aufgabe von Patrick Franzen, Chefunterhändler, weil ja der Bundesrat nach dem Nein zum Rahmenabkommen 2021 an sich die Filetstücke, also die Rechtsübernahme, die Streitbeilegung mit dem Gerichtshof von der EU und ein paar andere Sachen, wir müssen nicht in die Details gehen, aber die Sachen, die grosse Zugeständnisse sind von der Schweiz, hat er ja bereits in einem Brief kurz nach dem 26. Mai der EU wieder auf den Tisch gelegt. Und ist das nicht, jetzt rein verhandlungstaktisch, ist das nicht wahnsinnig schwierig, wenn du in Verhandlungen musst gehen und deine Chefs, deine Regierung eigentlich das, was du könntest in die Waagschale werfen, um etwas zurückzubekommen, bereits gegeben worden ist? Oder bin ich da...
Nein, das ist absolut richtig. Ich glaube, der Bundesrat hat in diesem Bereich eine völlig falsche Strategie gehabt. Ich habe die erste Version vom Rahmenabkommen im Parlament vorgelegt und vielleicht auch im Volk. Ich habe nicht gesagt, wir brechen jetzt die Verhandlungen ab. Als kleineres Partner tue ich doch nie eine Verhandlung abbrechen. Ich tue die auszögern, ich mache neue Forderungen, ich mache neue Konzessionen etc. Jawohl. Ich ziehe das raus, bis der andere langsam die Nase voll hat. Oder? Ich tue nicht abbrechen. Aber wenn ich habe immer als junger Diplomat gelehrt, und das sage ich auch meinen Kollegen immer, ich habe keinen Diplomat auf der Welt so hart verhandeln wie ein Schweizer Diplomat. Wie ich kann immer sagen, hey, die können mich über den Tisch ziehen, die können mich unter Druck setzen, können den Schweizer Bundesrat unter Druck setzen, können das Parlament noch unter Druck setzen, die stimmen auch nicht zu, aber das Schweizer Volk können die nicht unter Druck setzen. Das kann kein Diplomat auf der Welt. Darum hat man es heute das Abkommen scheitern in der Volksabstimmung oder zumindest im Parlament, dann hat man können zurückgehen und können sagen, jetzt machen wir einen neuen Vertrag. Mit dem alten müssen wir nicht mehr kommen, der ist abgelehnt worden. Jetzt meint man in Brüssel immer noch, ja, das sind noch die Diplomaten, das ist noch der Bundesrat, das sind so ein paar komische Journalisten, aber grundsätzlich werden die Schweizer dem zustimmen. Und jetzt machen wir halt die Übung.
Und wie kommt sie raus? Eben, am Schluss hat man dann gleich wieder eine Ablehnung und dann gibt es die grosse eiskalte Eiszeit. Der Brüsseler Gletscher wird das Mittelland überfluten, oder was?
Also, wenn ich jetzt müsste guten Bordeaux-Wein mit dir wetten, würde ich das gerne machen und sage dir, das Abkommen scheitert bei der Volksabstimmung. Wenn sie fair wären, würde sie auch eine Ständeabstimmung machen. Das ist auch so etwas, das gar nicht gut ankommt und es ist auch verfassungsrechtlich dubios. Wird scheitern. Und denen gibt es sicherlich in Brüssel ein riesiges Geschrei. Das ist aber nach einer Woche vorbei, nach zwei Wochen vorbei. Und man kann ja nicht dem ganzen Volk sagen, die liegen falsch und mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ich muss daran erinnern, die Europa-Verfassung Maastricht ist abgelehnt worden in einzelnen Mitgliedstaaten.
Frankreich, Holland, ja.
Man hat dann einfach so lange abgestimmt, bis
sie richtig... Genau, wie die EU hat.
Eben, das machen sie jetzt mit uns auch.
Das wird nicht funktionieren. Und darum gibt es dann neue Verhandlungen und ich glaube, wir kommen auch zu besseren Lösungen. Ich finde die Angstmacherei jetzt auch wieder lächerlich, dass man sagt, die Schweiz verliert 2'000 Milliarden, weiss ich wie viel pro Jahr, wenn man das nicht macht. Oder? Und ja, die Schweiz wird wegen dem nicht untergehen, es wird neue Verhandlungen geben Und die Europäische Union entwickelt sich auch weiter.
Aber kommen wir nicht einmal zu einem Punkt, wo endlich Ruhe ist mit dem Europa. Jetzt haben wir doch 1992 EWR gehabt, nachher ständig die Europa-Diskussion, der Freisinn geht noch kaputt wegen dieser blöden Frage. Die ist nachher nicht mehr da, die Partei, und die Mitte ist auch schon voll halb kaputt. Soll es das einfach nochmal 30 Jahre weitergehen oder müssen wir nicht einmal einen Paradigmenwechsel anstreben und einfach sagen, hört mal, wir bleiben Drittstaat. Und auch Israel und Japan und Amerika und Kanada und Neuseeland, die ganze Welt macht Handel mit der EU ohne bilaterale Verträge. Und denen geht es allen nicht gut. Müssen wir nicht einfach mal sagen, komm, vergesst es. Die EU akzeptiert uns eigentlich nicht so als Halbmitglied.
In unserem Verfassungssystem kannst du, auch wenn du verloren hast, immer mit neuen Vorschlägen kommen, kannst das Gleiche nochmal zur Abstimmung bringen. Und das finde ich richtig. Das wird, als gesagt, auch die Europäische Union wird sich dynamisch weiterentwickeln. Oder? Die Schweiz hat in diesem Bereich auch Eigenfehler gemacht. Ich schloss es über 20 Jahre vor, dass man mal eine PR-Kampagne, eine Lobby-Kampagne in Ländern wie Rumänien, Portugal, Bulgarien etc. macht und zeigt, Personenfreizügigkeit liegt nicht in eurem Interesse. Übrigens ist das ein urkapitalistisches Prinzip. Sondern das liegt in eurem Interesse, weil die guten Leute, die Ingenieure, die etwas leisten wollen, die kommen zu uns in die Schweiz. Und die alten, gebrechlichen und die nicht so dynamisch sind, die bleiben bei euch. Und die leben für die nächsten 100 Jahre von Überweisungen von euren Leuten, die bei uns arbeiten. Und das ist doch nicht eine Art und Weise, wie ihr euch ein Land aufbauen wollt. Das macht man nicht, sondern man geht ein bisschen nach Deutschland reden, man geht ein bisschen nach Frankreich reden, man sucht die falschen Alliierten innerhalb der Union.
Gut, das ist es gewesen. Das ist das Schlusswort. Das geht also nochmal 30 Jahre weiter und dann haben wir wahrscheinlich alles andere Parteien, aber auch andere Diplomaten. Wenn wir überhaupt noch SEDA haben, ich glaube auch SEDA könnte man langsam abschaffen. Auch da würde ich einen Paradigmenwechsel vorschlagen. Nein, grundsätzlich danke vielmals, Thomas Bohrer, für das interessante Gespräch. Das war es auf nebelspalter.ch. Bern einfach speziell aus Hurden im Kanton Schweiz. Dominik Feusi und Markus Somm. Ganz wichtig, wie immer, wenn ihr uns weiterhören wollt, dann uns abonnieren. Das ist ganz wichtig auf nebelspalter.ch. Und zweitens, nie müsst ihr euch entschuldigen, wenn ihr ab und zu findet, die Europadiskussion jetzt lange zu langsam. In dem Sinne, macht es gut. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch